ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und während ihr vielleicht schon geschlafen habt, so um Mitternacht rum, da waren die bei der Hamburger Stadtreinigung noch wach und haben entschieden, jawohl, der erste Wintereinsatz ist fällig. Mehr als 700 Leute und 360 Fahrzeuge waren dann heute früh im Einsatz und haben kräftig gestreut. Das war's dann aber auch erstmal, mittlerweile ist es ja schon viel milder. Auch an diesem Freitag gibt's viel Neues zu erzählen aus der Stadt. In Jenfeld soll auf einer Hauptverkehrsstraße was ganz Innovatives ausprobiert werden. Wenn drei Leute oder mehr sich ein Auto teilen, dürfen sie auf eine schnellere Spur wechseln. Wie das funktionieren soll, das klären wir gleich. Außerdem gibt's eine neue Entwicklung im Fall der Entführung der Blockkinder in Dänemark. Auf Zypern wurde ein Verdächtiger verhaftet. Und zum Schluss gibt's wie immer unsere Kulturtipps für ein spannendes Wochenende in Hamburg. Wir haben Freitag, den 22. November. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir gehen jetzt zurück in die Silvesternacht 2023. Die Kinder der Steakhouse-Erbin Christina Block werden in Dänemark entführt. Sie waren zu dem Zeitpunkt 10 und 13 Jahre alt und waren bei ihrem Vater in Dänemark, als plötzlich mehrere Männer auf den Vater losgingen und die Kinder in einen Mietwagen schleppten. Zu diesem Zeitpunkt, da gab es schon seit Jahren einen Sorgerechtsstreit zwischen dem Vater und der Mutter der Kinder Christina Block. Ja, mittlerweile sind das Mädchen und der Junge wieder zurück in Dänemark, aber die Polizei ermittelt weiter in diesem Fall und jetzt scheint es einen Erfolg zu geben. Ein Verdächtiger wurde auf Zypern verhaftet. Unser Polizeireporter Finn Kessler ist dran an dem Fall. Finn, was ist zu der Festnahme bekannt?
Also es handelt sich um einen 35-jährigen Mann mit portugiesischer und israelischer Staatsbürgerschaft und der wurde schon im September auf Zypern festgenommen bei der Einreise. Es hatte zuvor einen internationalen Haftbefehl gegen diesen Mann gegeben, also der war schon in den Fokus der Behörden gerückt und da war international gefahndet worden und eben bei der Einreise wurde er dann festgenommen und die Staatsanwaltschaft Hamburg hat heute mitgeteilt, dass dieser Mann eben zu einem, offenbar zu einem Team gehört hat, das an dieser Kindesentziehung, wie sie es nennen, in der Silvesternacht letztes Jahr beteiligt gewesen sein soll. Der Mann sitzt mittlerweile in Hamburg in Untersuchungshaft.
Nun muss man festhalten, Christina Block und auch ihr Vater Eugen Block, also der Großvater der Kinder, die bestreiten vehement, dass sie irgendetwas mit der Entführung zu tun hätten. Fakt ist allerdings, die Kinder waren nach der Entführung für kurze Zeit bei der Mutter. Also um diese Geschichte zu verstehen, muss man wissen, was in diesem Sorgerechtsstreit passiert ist. Und dabei kann uns Elke Spanner helfen, unsere Gerichtsreporterin Elke. Wie war denn die Situation zu dem Zeitpunkt, als die Kinder entführt wurden?
Da war die Situation tatsächlich sehr kompliziert, muss man sagen. Also im Grunde fing das ganze Drama an im Jahr 2021. Das Ehepaar hatte sich getrennt und es gab aber erst noch eine Umgangsregelung auch für die beiden jüngeren Kinder, um die es jetzt hier auch geht. Und der Vater durfte die Kinder auch sehen und er war im Sommer 2021 mit ihnen noch im Urlaub. Und er hätte die Kinder danach aber eigentlich zur Mutter nach Hamburg zurückbringen müssen, zu Christina Block. Das hat er aber nicht getan. Er hat sie einfach mit nach Dänemark genommen, wo er inzwischen lebt. Und das war die Situation, dass die Kinder seitdem in Dänemark waren. Und die Mutter ist dann natürlich sofort vor Gericht gezogen, wollte ihre Kinder zurückhaben in Hamburg. Und das Hamburger Gericht hat auch gesagt, ja, die Mutter hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Die Kinder hätten zu ihr zurückgebracht werden müssen. Aber was ist passiert? Nichts. Der Vater hat die Kinder in Dänemark behalten. Und das war dann die Situation Jahre später, als sie dann Silvester da entführt werden sollten.
Und nach der Entführung war es dann ja so, die Kinder waren ganz kurze Zeit eben bei Christina Block. Aber was ist dann passiert?
Dann mussten sie wieder zum Vater zurückgebracht werden. Das hat dann das Hamburger Gericht entschieden, weil es gesagt hat, inzwischen ist der Lebensmittelpunkt der Kinder, der verfestigte Lebensmittelpunkt, das ist also der relevante Begriff, der ist inzwischen in Dänemark. Und da spielt auch keine Rolle, dass der Vater die Kinder Jahre zuvor unrechtmäßig bei sich belassen hat. Fakt ist, beim Familiengericht guckst du immer darauf, was ist das Beste für das Wohl der Kinder. Und da haben die Richter gesagt, die Kinder leben jetzt seit Jahren in Dänemark, sie gehen da zur Schule, sie haben da ihre Freundinnen und Freunde, da ist der Lebensmittelpunkt. Deswegen mussten sie zurückgebracht werden und das hanseatische Oberlandesgericht hat dann danach sogar gesagt, wir in Hamburg sind auch gar nicht mehr zuständig dafür. Die Kinder leben jetzt in Dänemark, die dänischen Gerichte sind zuständig und die Kinder wurden dann zurück zum Vater gebracht.
Das muss man sich mal vorstellen. So ein tragischer Fall, auch so eine Traumatisierung der Kinder, das war ja für die wirklich ein schlimmes Erlebnis. Und am Ende hat sich die Situation ja auch aus der Sicht der Mutter für sie überhaupt nicht verbessert. Die Kinder sind ja auch nach der Entführung beim Vater. Läuft der Streit denn jetzt noch weiter oder ist die Sache damit dann endgültig geklärt?
Also rein rechtlich läuft es noch weiter, weil die Mutter Christina Block jetzt vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist. Sie hat Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil sie das nicht akzeptieren will, dass die Kinder jetzt dann gar nicht mehr zu ihr zurückkommen dürfen, dass das Hamburger Gericht gesagt hat, wir sind nicht mehr zuständig. Da gibt es aber noch keine Entscheidung. Also juristisch kann sich da noch was tun, aber faktisch muss man auch sagen, je länger die Kinder in Dänemark beim Vater sind, desto verfestigter ist natürlich auch das Argument, dass sie ihren Lebensmittelpunkt da haben. Also von daher sind natürlich die Chancen für Christina Block, dass sie ihre Kinder irgendwann zurückbekommt, je mehr Zeit verstreicht, immer kleiner. Das muss man wirklich so sagen.
Kann man nur hoffen, dass die Kinder dieses Erlebnis irgendwie verarbeiten können. Da haben wir natürlich keinen Einblick. Finn, nochmal zurück zu dir. Wie es da weitergeht, hängt ja auch damit zusammen, was bei den Ermittlungen zu der Entführung da wirklich rauskommt. Wie geht's da weiter?
Ja, der 35-Jährige sitzt ja, wie ich es gerade gesagt habe, in Untersuchungshaft. Der wird sicherlich auch von der Polizei verhört werden. Und die Staatsanwaltschaft sagt eigentlich relativ klar, dass dieser Mann an der Entführung beteiligt gewesen ist, dass er dem Vater aufgelauert hat in der Silvesternacht und auch an dieser Kindesentziehung aktiv beteiligt gewesen ist und spricht eben auch von mehreren Personen, die daran beteiligt gewesen sind. Also womöglich ist es so, dass die Polizei sich durch ihn jetzt auch Hinweise auf die anderen mutmaßlichen Täter erhofft und möglicherweise ergibt sich daraus mehr. Das ist aber eher eine Frage, die sich in der Zukunft beantwortet.
Aber die Lage ist jetzt so, dass es durchaus auch wahrscheinlich, dass dieser Entführungsfall irgendwann vor Gericht landet, Elke?
Ja, dann aber eben vom Strafgericht und nicht wie bisher immer von Familiengerichten. Also wenn sich jetzt der Verdacht erhärten sollte gegen diesen verhafteten Mann und vielleicht noch sogar noch man auf die Spur weiterer mutmaßlicher Täter kommt, dann wird das irgendwann ein Fall vom Strafgericht werden, weil die natürlich für eine versuchte Entführung dann sicherlich zur Rechenschaft gezogen werden würden.
Vielen Dank, Elke.
Sehr gerne.
Und vielen Dank, Finn.
Gerne.
Stellt euch vor, ihr seid auf einer Hauptverkehrsstraße in Hamburg mit eurem Auto unterwegs, dann zählt ihr einmal durch. Ja, es sitzen drei Leute oder mehr im Auto und dann dürft ihr auf eine Sonderspur wechseln, auf der es vielleicht schneller vorangeht. Hört sich abgefahren an, aber genau das ist geplant auf der Rodichallee in Jenfeld. Eine ganz neue Verkehrsform wird da ausprobiert und diese neue Spur, die nennt sich dann Carpooling-Spur. Reinhard Postelt kennt sich damit aus. Ja, fangen wir mal mit dieser Carpooling-Spur an. Wer darf denn da sonst noch fahren, außer Autos mit mindestens drei Menschen drin?
Ja, diese Sonderspur, die ist sonst noch reserviert für Busse und davon gibt es in der Rodichallee wirklich jede Menge. 11 Buslinien gehen da durch, unter anderem die X11, die X22 und die X35, also Expressbuslinien. Dann dürfen Elektrofahrzeuge durch. Auch das ist in Hamburg laut Verkehrsbehörde eher eine Ausnahme. Und C-Taxen und Mojas. Und diese Sonderspur wird 3,5 Kilometer lang, und zwar zwischen Jütornstraße und Ögendorfer Damm. Und sie läuft nur Richtung Innenstadt.
Und auf der Rodichallee gibt es ja insgesamt 4 Spuren. Was ist mit den anderen 3?
Nur eine fällt ganz weg, um Platz zu schaffen für breitere Fuß- und Radwege. Auf 500 Meter entsteht sogar so ein sogenannter Kopenhagener Radweg. Also der ist etwas höher gepflastert als die Autofahrbahn. Und die 2 verbleibenden, die sind ganz normal für alle Fahrzeuge freigegeben. Also für Autos mit weniger als 3 Personen, für LKWs und Motorräder. Und übrigens müssen für den Umbau zwar 32 Bäume gefällt werden, aber es werden immerhin 84 neue gepflanzt, also mehr bleiben übrig und 5000 Quadratmeter werden entsiegelt. Das heißt, dass dort Steinplatten und Asphalt verschwinden, damit der Starkregen besser versickern kann.
Ich höre so raus, nicht nur ein Formelkompromiss, sondern so ein richtig neuer Versuch, was neu zu planen.
Und da gibt's noch was Neues, nämlich diese Sonderspur wird immer dann für alle freigegeben, wenn es einen fetten Stau gibt. Dann kann die Verkehrsleitzentrale freischalten für alle Autos.
Ah, okay, also ganz flexibel auch noch. Was versprechen sich denn die Verkehrsplaner von diesem Versuch, außer vielleicht natürlich weniger Stau an?
Naja, man möchte eben Anreiz schaffen für Gemeinschaftsfahrten, dass sich da zum Beispiel 3 und mehr Kollegen zusammentun, um gemeinsam zur Arbeit zu fahren. Und dann sinkt ja auch die Verkehrsbelastung für die anderen Fahrerinnen und Fahrer.
Aber lässt sich das überhaupt kontrollieren, wer denn auf dieser Carpooling-Spur unterwegs ist?
Ja, ich denke, das wird eher schlecht möglich sein. Auf der Rodichallee wird es vor allem keine automatischen Kontrollgeräte geben, die es übrigens in den USA gibt, die im Einsatz sind. Dort haben hier etliche Highways solche Sonderspuren für Autos mit mindestens 3 Menschen an Bord. Ich erinnere das genau in Los Angeles, wo meine Familie immer flott fahren durfte auf der Sonderspur, die sich da noch weniger staute. Aber Polizeibeamte, die sollen dann doch ab und zu mal an der Rodichallee die Köpfe der Mitfahrer zählen.
Okay, interessanter familiärer Hintergrund, den wir hier noch mitbekommen von dir, Reinhard. Und ist ja auch insofern interessant, offenbar gibt es sowas schon in den USA. Hier in Hamburg wäre es dann ja bisher einmalig, dass das dann Schule macht und das, was auf der Rodichallee geplant ist, deutschlandweit womöglich kommt oder sowas.
Ja, ein deutsches Beispiel gibt es schon, Düsseldorf. Da nennt man das aber Umweltspur und da gab es auch heftig Klagen. Also erst wurden die Verbotsschilder wieder abgebaut, jetzt sind sie wieder angeschraubt. Aber in Hamburg will man das erstmal mit der Rodichallee ausprobieren. Die Erfahrung dort wird ausgewertet. Man nennt das Evaluation. So schnell wird das auch gar nicht passieren, denn der Versuch startet erst, festhalten, 2029.
Oh, ja. So lange dauert
weil
das.
Weil der große Umbau der Rodichallee zwar nächstes Jahr beginnt, aber der dauert eben bis 2029. Und ob bis dahin dann auch andere Hauptstraßen in Hamburg so eine Sonderspur für Autos bekommen, das ist noch unklar. Zurzeit ist auf jeden Fall noch nichts anderes geplant.
Auf jeden Fall was Neues. Vielen Dank, Reinhard. Der Museumshafen in Övelgönne ist ja schon eine echte Perle und jetzt gibt es da endlich einen Platz, wo man noch mal ein bisschen mehr über die Schiffe erfahren kann. Heute wurde das neue Besucher- und Informationszentrum eingeweiht. Da ist der Verein Museumshafen Övelgönne sehr stolz drauf.
Es ist ein unglaublich schöner Tag für den Museumshafen, dass wir das alle zusammen geschafft haben. Es ist ein Jubeltag.
Und das Besucherzentrum schwimmt natürlich auch, wie sich das im Museumshafen gehört. Es ist auf ein Ponton drauf gebaut und im Grunde eine Baracke mit Aussicht, erklärt Architekt Volkwin Mark.
Eine ganz einfache Hütte, wenn man will, das gehört so im Hafen. Und oben hat man zwei Balkone nach Osten und Westen, so wie die Elbe verläuft, mit weitem Blick.
Also lohnt sich ein Ausflug nach Övelgönne jetzt auch im Winter, meint jedenfalls Vereinsmitglied Almut Beer.
Einen Ort haben, wo man sich mal kurz aufwärmen kann und gegenüber vom Burchardkai, da wo der moderne Hafen ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, aus der Vergangenheit zu lernen, für die Zukunft zu schauen, wohin geht die Reise und macht einfach Spaß, hier zu sein.
2 Millionen Euro hat das Besucherzentrum übrigens gekostet. Mitfinanziert haben es auch die Stadt Hamburg und der Bund. Es ist Freitag, das ist ja schon mal sehr schön. Das Wochenende winkt und noch schöner ist, dass Annette Matz wieder im Studio ist aus der Kulturredaktion. Die hat ein Geräusch mitgebracht, das darf ich raten. Und das hat etwas damit zu tun, was an diesem Wochenende in Hamburg kulturell los ist.
Das ist aber eine sehr nette Begrüßung gewesen. Vielen Dank. Ich bin auch nett. Ich gebe dir nämlich schon vor dem Geräusch einen Hinweis. Es geht um ein Hotel, in dem diese Band hier mal übernachtet hat.
Ach, du bist der Meinung, das ist einfach. Und ich versage komplett. Ein Hotel, in dem die Band mal übernachtet hat. Mhm. Hotel Atlantik vielleicht.
Nee, aber das sind ja die Beatles. Ich habe extra
es geht, es muss irgendwie um die Beatles in Hamburg gehen. Mhm. Und in welchem Hotel haben die übernachtet?
Ja, im Hotel Pazifik.
Ah.
Ja, dieser 60er-Jahre-Bau am neuen Pferdemarkt. Ja. Mhm. Da sind die mal gewesen und dieses Hotel beherbergt natürlich schon längst keine Gäste mehr. Aber an diesem Wochenende gibt es da Kunst zu sehen. Und so kommen wir zu unseren Kulturtipps für dieses Wochenende. Da findet nämlich der altonale Kunstherbst statt. 80 Künstler und Künstlerinnen und Designerinnen zeigen da ihre Werke. Und zwar kann man sich vorstellen, in den ehemaligen Hotelzimmern, Einzelzimmergalerien nennt sich das dann. Und es gibt auch ein Zimmer, in dem man selbst Kunst machen kann. Mit den Künstlern und Künstlerinnen kann man auch sprechen. Also mehr geht nicht. Kunst gucken. Finde ich ziemlich cool im ehemaligen Hotel Pazifik.
Einzelzimmerausstellung, ja, das ist krass, ne? Exklusiver geht's ja nicht.
Ja, genau. Es sind irgendwie 4 Stockwerke, da muss echt ordentlich was los sein. Tagesticket kostet 10 Euro, ist dieses Wochenende und am nächsten kann man auch nochmal hin, wenn man es jetzt nicht schafft. Bunt und laut und schräg und ein bisschen kitschig geht es ab sofort bei Schmidts Winterglitzer zu. Gestern war Premiere. Comedian Elke Winter präsentiert wieder ausschweifende Unterhaltungskunst, so steht's auf der Seite vom Schmitz-Tivoli und wahrscheinlich trifft es das ganz gut. Ausschweifende Unterhaltungskunst kann man sich ganz gut vorstellen da. Es gibt Akrobatik und Zauberkunst und Pole Dance. Schmidts Winterglitzer läuft bis zum 7. Januar, man hat noch ein bisschen Zeit, aber vielleicht habt ihr ja schon Lust an diesem Wochenende. Karten gibt's ab knapp 50 Euro. Kommen wir zur Musik. Stefanie Lottermoser, super Saxophonistin, Hamburger Musikerin, hat ein Album gemacht mit dem Titel Hamburg und spielt natürlich hier bei uns in Hamburg und zwar in der Fabrik. Wohlfühl-Jazz nennt sich das, was Stefanie Lottermoser da macht. In der Fabrik am Sonntag live 19 Uhr. Karten gibt's ab 37 Euro.
Klingt irgendwie auch so ein bisschen nach lauschiger Winternacht. Irgendwie dann so ein säuselndes Saxophon.
Ja, ich glaube, das ist ganz toll. Ja. Kann ich mir echt gut vorstellen. Jetzt geht es um einen Mann, der schon im Düsseldorfer Komödien gearbeitet hat, bei den Wühlmäusen war, Texte geschrieben hat für Musicals, aber sich eigentlich dem Kabarett verschrieben hat. Er ist nämlich Leiter vom Theaterschiff in Hamburg und da gibt es wieder eines seiner beliebten Programme. Der Mann heißt Michael Frohwien und sein Programm heißt Das wird ein Vorspiel haben. Thema ist das Gehirn, was so wahnsinnig viel zu verarbeiten hat im Moment. Kann ich mir gut vorstellen, dass man damit Kabarett machen kann gerade. Theaterschiff morgen, 19.30 Uhr, Karten gibt es ab 25 Euro. So, und zum Schluss, wer Lust hat auf Kino, die französische Filmwoche ist gestartet für alle Frankreich-Fans im Metropolis und im Zeise. Da läuft zum Beispiel der berühmte Graf von Monte Cristo, morgen und übermorgen. Großes Drama, Liebe, Flucht, Verschwörung und natürlich der legendäre Schatz von Monte Cristo.
Oh la la. Ah. Also, ich bin ja wieder sehr schön gescheitert am Anfang, aber schön ist ja das Scheitern deshalb auch, weil so viel tolle Sachen los sind in Hamburg.
Ganz
vielen
genau.
Dank.
Sehr gern.
Vielleicht war ja für euch was dabei bei unseren Kulturtipps fürs Wochenende. Vielleicht habt ihr auch schon was vor, was auch immer. Viel Spaß wünsche ich euch dabei. Und wenn ihr mögt, nächste Woche gibt's dann wieder neue Folgen Hamburg heute. Dann ist meine Kollegin Maiken Nielsen für euch da. Macht's gut bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.